Also Helen Hessel kam aus einer sehr wohlhabenden preußischen Bankiersfamilie, war die jüngste von 5 Kindern und wuchs eigentlich sehr behütet und auch sehr verwöhnt auf mit Dienstmädchen, Gouvernante und so weiter. Hatte allerdings familiär eine nicht ganz unkomplizierte Konstellation. Die Mutter hatte psychische Probleme, wurde irgendwann in eine Anstalt eingewiesen. 2 ihrer Geschwister begingen Selbstmord. Aber sie selbst war irgendwie als Kind schon ganz unkonventionell und wuchs eben in Berlin in großbürgerlichen Verhältnissen auf und wollte Malerin werden und ging dazu nach Paris, wo sie 1912 ihren späteren Mann Franz Hessel kennenlernte. Die heirateten die beiden 1913 und wurden sowohl von seiner Familie angefeindet als auch von ihrer. Also für die preußische Familie war ein jüdischer Ehemann ein Skandal und umgedreht, die jüdische Familie Hessel sagte, die heiratet dich nur wegen deines Geldes. Aber die beiden blieben zusammen, auch über den schwierigen Ersten Weltkrieg und hatten eine sehr bewegte Geschichte, ließen sich scheiden, heirateten wieder und hatten später eine berühmte, auf die man noch später eingehen könnte, eine berühmte Dreiecksbeziehung mit einem französischen Kunsthändler, Henri-Pierre Rocher. Aber für Helen Hessels Berufsweg ist vielleicht wichtig, dass sie nach dem Ersten Weltkrieg, Anfang der 20er Jahre, wurde die Familie Hessel verarmte durch die Inflation. Bis dahin hatten sie nie irgendwelche Not gekannt und jetzt musste sie für Geld arbeiten und fing an zu schreiben und hatte gleich mit ihrem ersten Text einen ganz großen Erfolg. Das ist ein Text gewesen über junge Frauen, die Töchter von Kriegsgewinnlern. Und über die schrieb sie nicht negativ, sondern einen sehr positiven und freundlichen Text und schrieb den so gut, dass sie 1924 von der renommierten Frankfurter Zeitung gefragt wurde, ob sie nicht die Modereporterin in Paris sein wollte. Und Helen Hessel, die keine Ahnung irgendwie von Mode hatte, machte das aber sofort, sagte, erstens, mit spaßigen Dingen Geld zu verdienen, ist klasse. Und zweitens traute sie sich das auch zu.
Sie haben jetzt eben Paris erwähnt, wo sie zu ihrer Malerei, zu ihrem Malereiunterfangen erstmal hinging und dann eben später auch oft sich aufhielt. Sie lebte eben in Berlin und Paris, Helen Hessel. Vielleicht können wir einen ganz kurzen Exkurs nach Frankreich wagen, in die Stadt der Mode. Inwiefern war das nochmal was anderes, die Pariser Modewelt?
Also erstens war Mode bis zum Zweiten Weltkrieg war Mode, die Modewelt war Paris. Und mit der kam sie also schon ganz früh einfach so ganz nebenher in Kontakt. Vielleicht ist ganz wichtig noch, dass sie Malerin werden wollte, das dann aufgab, aber immer in Kontakt mit Künstlerkreisen war, also mit Surrealisten, mit Dadaisten, was wichtig ist für die Art, wie sie darüber schreibt. Und in Paris hat sie dadurch, dass sie diese Aufträge bekommen hat von der Frankfurter Zeitung, hat sie sich da ganz systematisch mit beschäftigt. Also die ist zu Modenschauen hingegangen, die hat Mannequins interviewt, die hat Modistinnen interviewt, die hat sich das alles ganz genau anschauen können und sie hat damit auch etwas mitbekommen, wie kann man das sagen, also Mode als ein Lebensgefühl und auch etwas Internationaleres, also nicht nur irgendwie eine nationale Mode, sondern wurde eben inspiriert von, in Paris die Mode wurde auch von Kunst inspiriert, vom Ballett, von allem Möglichen und das ist, glaube ich, ganz wichtig für ihre Art, über Mode zu schreiben.
Jetzt haben Sie sich ja schon angesprochen, eben ab 24 ist sie ja Modekorrespondentin bei der Frankfurter Zeitung und einmal im Monat erschien da eben eine Extraausgabe genannt für die Frau. Wie kann man sich denn dieses Format vorstellen? Also wer hat das gelesen und wie sah das aus?
Also interessant ist überhaupt, dass es so eine Extrabeilage für die Frau gab. Die Frankfurter Zeitung war die renommierteste linksliberale Zeitung, anders als die FAZ heute. Und die haben irgendwie gemerkt, es gibt einen ganz neuen, also erstens einen neuen Leserkreis, nämlich Frauen. Und zum Zweiten gibt es Themen, die so wichtig werden, auch für die männlichen Leser, weil daran alle Fragen des modernen Lebens diskutiert werden oder auftauchten. Und deshalb machten sie diese Modebeilage, weil Mode in den 20er Jahren auf einmal einen ganz anderen Stellenwert kriegte als vorher. Und das Format war, so wie heute, Beilagen allerdings so Zeitungsformat. Und da schrieben alle möglichen Leute. Es schrieb also nicht nur Helen Hesse, sondern es schrieb auch, sie brachte auch ihren Mann dazu, dort zu schreiben. Es schrieb aber auch Heinrich Mann über so etwas wie Frisuren, wie den Bubikopf. Also auf einmal wurde Mode so ein Thema, was selbst irgendwie ernste Intellektuelle interessierte. Und sie selber schrieb, wie kann man das beschreiben? Sie hatte einen künstlerischen und intellektuellen Zugang zur Mode. Sie beschrieb nicht einfach nur, sondern sie versuchte auch immer an den Details irgendetwas anderes zu erklären. Und ich glaube, deshalb wurden ihre Texte so interessant für Adorno und auch für jemanden wie Benjamin.
Ja, in dem Artikel über modische Angelegenheiten formuliert Helene Hessel ihre Modephilosophie, nennt sie das in ihrem Buch. Können Sie bitte erläutern, wie Helene Hessel über Mode nachdachte? Also was zeichnete das aus und was sprach sie vielleicht auch Mode zu an Potenzial?
Also für sie war Mode jetzt nicht die Hauptsache der Welt. Also sie stammte eben nicht aus dem Modebetrieb. Sie guckte sich das auch alles von außen an. Sie hat einmal einen schönen Begriff geprägt. Also für sie war Mode die Poesie des Alltags. Und Mode war, also war etwas für die moderne Frau, für die selbstbewusste Frau. Und zwar für eine Frau, die irgendwie tanzen ging, die Sport machte, die Auto fuhr. Sie selber fuhr sehr rasant Auto, sie ging auch boxen, die irgendwie spazieren ging, die sich also bewegen wollte. Und das heißt, Mode musste dem entsprechen, dieser neuen Art, wie Frauen sich bewegen wollten. Und das ist so die, ich würde mal so die Hauptgeschichte und Mode als etwas, als Möglichkeit, sich immer wieder neu zu erfinden. Und eine Geschichte, gegen die sie immer ganz stark war, also Mode war für sie nie ein Diktat, dem man sich unterwerfen sollte. Man sollte sich aussuchen. Und Mode war für sie auch immer Teil eines Verführungsspiels. Das muss man auch noch dazu sagen. Also Helen Hessel hatte sehr viele, muss auch selber eine große Ausstrahlung gehabt haben und hatte sehr viele Affären, sehr viele Männerbeziehungen, hatte auch eine große Ausstrahlung auf Frauen. Also für sie war Mode nicht einfach nur, man zieht sich an.
Wie schätzte denn Helen Hessel Mode ein? Also genau, Sie haben jetzt ja schon ausgeführt, dass sozusagen Mode auch eine neue Freiheit widerspiegelte, eine neue Art, sich zu bewegen. Auch die Röcke wurden ja kürzer, haben wir hier in dem Magazin schon erfahren. Und ja, Bewegungsfreiheit und sich zeigen spielte eine große Rolle. Hat Helen Hessel dann auch dieses Moment kritisch reflektiert? Also kommen in ihren Artikeln dann auch Gedanken, die in Richtung, naja, Mode macht ja auch aus den Frauen ein Stück weit noch mehr Objekt, als sie es ohnehin schon sind. Es gab ja auch so Phänomene wie die Tiller Girls, ne? Also quasi genau wie gleichgetaktete Maschinen eigentlich, die eben ganz synchron ihre Performances ablieferten. Inwiefern hat Helen Hessel sich denn dann auch kritisch mit befasst?
Also sie hat sich, ich glaube, mit der Mode an sich nicht so kritisch befasst. Also Helen Hessel hatte einen großbürgerlichen Hintergrund. Also für sie war Mode etwas, also auch eine individuelle Entscheidung. Und ich glaube, sie hat nicht so sehr zum Beispiel in Blick genommen wie Arbeiterfrauen oder andere Frauen, sondern sie hat das immer als etwas, also man kann wählen. Und diese Objekt, also dass Mode eine Frau zum Objekt macht, das ist ihr allerdings aufgefallen, und zwar nicht an der Mode an sich, sondern an der Art und Weise, wie in der Modebranche mit zum Beispiel mit den Mannequins umgegangen wurde. Also wenn sie zu einer Modenschau ging und dann hinter die Kulissen blickte und sagte, Mensch, die armen Frauen, die sind 10 Stunden, werden die da hin und her geschubst und so weiter. Also, und so hat sie indirekt, hat sie da, würde ich schon sagen, den Objektcharakter oder ist ihr das aufgefallen, aber sie hat nicht eine ganz generelle Kritik an der Modeindustrie als solche gemacht, weil sie eben dachte, jede Frau kann das selbst bestimmen.
Einer Herr in besten Jahren will mit mir spazieren fahren, hat sehr höflich mich gefragt, und ich hab nicht abgesagt. Du hast doch wohl nichts dagegen, brauchst dich auch nicht aufzuregen, denn der Fall wird nie intim. So sprach sie zu ihm. Ich geh aus und du bleibst da, setz dich brav zur Großmama. Ihr erzählt so gerne Märchen aus den Jährchen, wo die Pärchen noch zusammen ausgegangen und allein nach Haus gegangen. Grüß mir schön die Großmama, ich geh aus und du bleibst da. Junge Dame, etwa 18, möchte sie heut gern bei Nacht sehen. Zwei, drei Cocktails allenfalls, einen Tango, einen Waltz. Du bist doch nicht eifersüchtig, die Sache ist auch nicht so wichtig, denn treu bleib ich natürlich dir. So sprach er zu ihr, ich geh aus und du bleibst da, setz dich brav zur Großmama. Die erzählt so gerne Märchen aus den Jährchen, wo die Pärchen noch zusammen ausgegangen und allein nach Haus gegangen. Grüß mir schön die Großmama, ich geh aus und du bleibst da.
Ja, Greta Keller mit Ich geh aus und du bleibst da, ein Zeugnis aus diesen bewegten Jahren, über die wir gerade sprechen. Birgit Hausstedt und ich, Birgit Hausstedt, die hat ein Buch geschrieben über die Berliner Jahre und genauer heißt der Titel Die wilden Jahre in Berlin, eine Klatsch- und Kulturgeschichte der Frauen. Und eben haben wir uns vor allem konzentriert auf die Modejournalistin Helen Hessel. Jetzt möchte ich den Blick noch etwas weiten und auch Dora Benjamin, die Frau von Walter Benjamin, ins Boot holen oder in Betrachtung nehmen. Die neue Frau, die da von Greta Keller besungen wird, die ist selbstständig, die steht beruflich auf eigenen Beinen, die ist eben nicht mehr existenziell, materiell abhängig vom Mann. Und sowohl Helen Hessel als auch Dora Benjamin führten sowas wie eine offene Beziehung oder also sie waren verheiratet, aber zugleich gab es da auch noch sozusagen einen dynamischen Part in den Beziehungen. Vielleicht, ich möchte es nicht zu sehr ausweiten, bloß weil das eine Gemeinsamkeit ist, die auch in ihrem Kapitel eine Rolle spielt und weil das natürlich auch was über, revolutionär könnte man es nennen, aber auf jeden Fall sehr krasse Neuerungen in 1920er Jahren, was aussagt. Welche Rolle spielten denn diese zwei konkreten Frauen in diesen Beziehungen? Also war das tatsächlich so entspannt, eifersuchtsfrei und so weiter, konkurrenzlos, wie das jetzt eben auch besungen wurde?
Man kann sich denken, dass es so einfach nicht war. Aber vielleicht noch mal ein wenig zum Kontext. Also mich hat interessiert, was passiert in den 20er Jahren in großbürgerlichen intellektuellen Kreisen. Also ändert sich da was an den Lebensformen? Und da gab es eben und da gibt es eben diese spannenden Konstellationen mit Walter Benjamin und seiner Frau Dora, die etwas älter war als er und sich für ihn hat scheiden lassen und die irgendwie in den 20er Jahren in Berlin lebten. Und Helen Hessel und Franz Hessel, das in beiden Beziehungen also relativ, sagen wir mal, andere Beziehungen ab einem bestimmten Zeitpunkt möglich waren und die über diese Beziehungen auch jeweils offen verhandelten. Also bei Helen Hessel und Franz Hessel war es ein Freund von Franz Hessel, Henri Pierre Rocher, ein Kunsthändler aus Frankreich, der sich sehr lange, also der Helen Hessel schon von Anfang an gut fand, sich lange zurückgehalten hat, aber ab den 20er Jahren, als Helen und Franz Hessel in Paris waren, entstand eine Dreiecksbeziehung, in der auch andere irgendwie eine Rolle spielten. Und das ging eine ganze Zeit lang gut. Ebenso wie bei Walter Benjamin und Dora Benjamin, bei denen man vielleicht ein bisschen ausholen muss. Walter Benjamin war ja Gelehrter und hatte sich auf eine Existenz als Privatgelehrter einstellen müssen, weil er keine Stellung an der Universität bekam. Deshalb zog das junge Paar zu seinen reichen Eltern in den Grunewald und finanzieren musste dieses ganze Leben seine Frau Dora, die auch ganz viele neue Sachen machte, die übersetzte, die wurde Schriftleiterin einer Frauenzeitung und war als Fremdsprachensekretärin. Also sie arbeitete und er dachte, und er verliebte sich in eine junge Frau, die im Umkreis des Stefan-George-Kreises war. Und Dora Benjamin war das irgendwann, also war ihr Mann auch, ich sage es jetzt mal so ein bisschen platt, zu langweilig, und sie ging eine Beziehung mit einem Freund ein. Und das ging eine ganze Zeit lang auch gut, aber in beiden Beziehungen kam irgendwann die Eifersucht. Bei Benjamin und seiner Frau kamen Geldprobleme, und bei Helen Hessel und Henri-Pierre Rocher und Franz Hessel war letztlich auch die Eifersucht, spielte eine Rolle, weil Helen Hessel 1933 entdeckte, dass dieser Henri-Pierre Rocher schon längst verheiratet war mit einer anderen Frau und ein Kind hatte. Und sie brach von einem Tag zum nächsten die Beziehung ab. Und ich würde mal sagen, die haben was ausprobiert. Und das Entscheidende daran ist, dass sie darüber jeweils immer gesprochen haben. Also das waren keine heimlichen Liebschaften. Und das würde ich auch sagen, das ist das Neue an dem Ganzen.
Genau, diese Offenheit, die diese Zeit kennzeichnet, das ist jetzt ein gutes Beispiel, dass man eben dann auch das Liebesspiel mit dem anderen sozusagen verhandelt, mit seinem Ehepartner und andersrum oder bespricht, wie es denn war und so weiter. Jetzt sprachen wir eben über die Golden Twenties, über Errungenschaften, die damit einhergingen. Mit Machtübernahme der Nazis fanden viele progressive, liberale Entwicklungen ein ganz jähes Ende, und Protagonistinnen aus dem intellektuellen und kulturellen Bereich mussten Deutschland verlassen, konnten oftmals nur schwer andernorts an ihre Erfolge der Weimarer Zeit anknüpfen. Wie erging es dann Helen Hessel? Also inwiefern konnte sie ihre Arbeit als Modejournalistin im Exil fortsetzen?
Also vielleicht muss man da vorher noch mal sagen, dass Helen Hessel von den Nationalsozialisten ganz stark angegriffen wurde. Also es gab in dem SS-Hetzblatt Das Schwarze Korps, gab es einen Artikel, der ganz direkt gegen sie gerichtet war und in dem sie als personifizierte Bleichsucht beschrieben wurde. Unsere Frau aus Paris, also dass sie aus Paris über Mode berichtet hat, war ein Angriffspunkt für die Nationalsozialisten. Das war etwas, also für die Nazis war Mode erstens für die deutsche Frau nicht gut, weil ausländisch, und zweitens war der größte Teil der Modeindustrie oder sehr, sehr viele Betriebe gehörten Juden. Also das gehörte von Anfang an zu den Bereichen, in denen die Nationalsozialisten sofort ihre Hetze begannen. Und Helen Hessel hat bis 1938 weitergearbeitet, weitergeschrieben, und dann hat sie ihren Mann in letzter Sekunde aus Berlin vor dem November herausgeholt, ist selber noch da geblieben und hat über die Reichspogromnacht für den New Yorker geschrieben und ist dann nach Paris und war dann natürlich unter dem Vichy-Regime auch wieder in Gefahr. Und da ist eine Episode, die ich auch nochmal interessant finde, also die, als die Polizisten sie abholen wollten und in ein Lager bringen wollten, hat sie sich einfach nackt ins Bett gelegt und gesagt, also ja, nimm mich doch mit, das haben die dann nicht gemacht. Und sie sind dann nach Sanary-sur-Mer gegangen, wo Franz Hessel 1941 starb, und sie ging mit ihren beiden Söhnen Stefan und Ulrich nach Amerika. Dort dort ging es ihr nicht besonders gut. Sie wurde Chauffeurin und Dienstmädchen bei reichen Familien, und das ging gar nicht gut, weil sie das einfach immer umgedreht gewohnt war. hat dort aber eine Übersetzung von Lolita, Nabokovs Lolita gemacht, ist aber nicht erfolgreich geworden mit Übersetzen und Schreiben und ging 51 nach Paris wieder zurück und hat da fast bis zu ihrem 100. Lebensjahr gelebt, aber nichts Bedeutendes mehr veröffentlicht.
Nochmal ganz kurz zurück, weil Sie das jetzt auch angesprochen hatten, was dann im Zeit des Nationalsozialismus nicht nur mit Helen Hessel und frei denkenden Menschen passierte, sondern auch was im Bereich der Mode passierte, weil Sie sagten, da brach auch ein ganzer Markt weg. Inwiefern sind denn Nachwirkungen der nationalsozialistischen Zeit im Bereich der Mode dann nach 45 spürbar gewesen, vielleicht sogar noch bis heute spürbar? Ich bin nicht der Modeexperte, aber was hat sich da dann so fundamental geändert und ist vielleicht bis heute nachverfolgbar?
Naja, diese Geschichte, diese Hetze gegen die dekadente ausländische Mode, die hat schon Wirkung gezeigt. Übrigens wurden in der Reichspogromnacht im November wurden auf dem Hausvogteiplatz in Berlin, also dem Zentrum der Modeindustrie, wurden auch die Kleiderständer der jüdischen Unternehmen verbrannt. Also das war auch so ein symbolkräftiger Akt. Also das ist so eine, sagen wir mal, eine Abneigung gegen Luxus und gegen Mode und gegen Ausländisches gegeben hat. Also würde ich mal sagen, das merkt man in Deutschland immer noch. Also die Modeindustrie hatte es sehr, sehr schwer, nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie hier wieder Fuß zu fassen. Also Berlin hatte, das muss man sich vorstellen, in den 20er Jahren gab es dort 750 Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit Mode zu tun hatten. Übrigens auch mit vielen weiblichen Angestellten. Und das war nach dem Zweiten Weltkrieg, also war daran gar nicht zu denken. Und ich glaube, diese so eine ideologische Haltung, also Mode ist was Oberflächliches, Dekadentes, das finde ich, das gibt es in Deutschland, also hat sehr lange Nachwirkungen in Deutschland gehabt.